Ja, wie schon angekündigt, würde ich gerne etwas zu dem Boten sprechen. Und ich habe noch dieses kleine Wort dazwischen eingebaut, der liebende Bote Gottes. Warum? Weil Jesus gerade auf die Liebe bei dem Boten etwas drauf eingeht. Lesen möchte ich den Text aus Lukas Kapitel 10, wer die Bibel mit hat, wir können gerne schon mal aufschlagen. Ich will kurz den Kontext herstellen, also bevor wir zu dem Thema kommen. Lukas Kapitel 10. Jesus sendet, nachdem er in Lukas Kapitel 9 die 12 ausgesendet hat, sendet er in Lukas Kapitel 10 die 70 weitere Jünger aus. Sie sollen gehen, sie sollen das Evangelium verbreiten. Warum? Die Ernte ist groß, Vers 2, aber es sind wenige Arbeiter. Und deswegen sollen sie gehen, sie kommen zurück, Vers 17, sie kehren zurück mit Freuden. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagt Jesus, wisst ihr, das ist nicht unbedingt der größte Grund zur Freude, sondern der Grund, warum ihr euch freuen sollt. Eure Namen stehen im Buch des Lebens, sie sind im Himmel geschrieben. Darüber freut euch. Das bekommt ein Schriftgelehrter mit, ein Gesetzesgelehrter, Vers 25. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also er war nicht unterwegs mit den 70. Er hat diese Dinge nicht erlebt, aber er ist ein Gesetzesgelehrter. Und er will wissen, wie kann er denn das ewige Leben erben? Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er beantwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott lieben auf das Festeste überhaupt und deinen Nächsten wie dich selbst. Vers 28, er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben, antwortet Jesus ihm. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, und jetzt geht es um diesen liebenden Boten, also Gott lieben und den Menschen lieben, und jetzt geht es um diesen liebenden Boten. Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihm aus und schlugen ihm und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach, Jesus stellt dem Schriftgelehrten jetzt die Frage, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach, der, welcher die Barmherzigkeit geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Also er stellte Jesus die Frage, wie bekomme ich ewiges Leben? Jesus sagt, liebe Gott vom ganzen Herzen und liebe deine Nächsten. Ich habe heute Morgen in Römer Kapitel 14 gelesen, Paulus schreibt, die Liebe an dem Nächsten ist die Erfüllung des Gesetzes. Und genau diese Antwort gibt Jesus hier dem Gesetzesgelehrten. Und er fragt, wer ist denn mein, also mit Gott ist klar, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzem Denken, da hat er gar keine Fragen, aber wer ist denn bitte mein Nächster? Das ist eine Frage. Das war keine rhetorische Frage, das war eine provozierende Frage. Und Jesus geht darauf ein und gibt ihm eine Antwort. Wer ist sein Nächster? Und Jesus gebraucht dieses Bild mit diesen 3 Menschen und in den ersten 2 Menschen zeigt er, wie ein Bote, der nicht liebt. Wir haben heute Morgen eine sehr gute Einleitung hier gehört zum Gebet und über diese 2 Menschen, will ich nur kurz streifen und dann will ich vor allem auf den eingehen, auf den Samariter, auf diesen liebenden Boten. Also die Situation ist ja die, hier wird beschrieben, es geht ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und er fällt unter die Räuber, sie ziehen ihm aus, schlagen ihn laufen davon und lassen ihn halbtot liegen, so wie er war. Jetzt müssen wir wissen, er ist unterwegs, wohin auch immer gewesen. Er befindet sich zwischen Jerusalem und zwischen Jericho. So, und er liegt dort, es ist Wüste. Das heißt, diesem Mann droht ganz sicher der Tod. Also wenn nicht in kurzer Zeit irgendjemand vorbeikommt, dann droht diesem Mann ganz sicher der Tod. Durch die Hitze, wilde Tiere, er kann sich nicht wehren, er liegt dort. Und jetzt glaubt er kaum, seinen Ohren zu trauen. Er hört Schritte, er hebt den Kopf hoch. Es kommt ein Priester, ein Christ, würden wir heute sagen. Wir haben eben heute Morgen gehört, Priester, das sind wir, das sind Christen. Er hört einen Christen, sieht ihn, er erkennt ihn von außen und er freut sich, der wird mir doch jetzt helfen. Was lesen wir? Es traf sich ein Priester, der dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Dieses Wort hinab ist hier wichtig in diesem Vers, weil es heißt immer wieder, wenn wir in den Evangelien lesen, das Wort hinauf oder hinab. Immer wenn es nach Jerusalem geht, egal von wo du kommst, aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Westen, aus dem Osten, spielt keine Rolle. Immer wenn es heißt hinauf, dann geht es immer nach Jerusalem. Immer wenn es geht hinab, dann geht es immer von Jerusalem weg. Das heißt, dieser Mann ist in Jerusalem, hier ist Jericho, etwas östlicher. Dieser Mann ist unterwegs aus Jerusalem nach Jericho. Das heißt, ein Priester kommt gerade aus einem Dienst. Er verkörpert den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er hat gerade eben Opfer, Tiere für die Opferung geschlachtet. Die haben gerade Opfer gebracht, um zu zeigen, wir wollen Gott barmherzig stimmen, dass Gott unsere Sünden uns vergibt. Und diesen Gott wollen wir Opfer bringen und so weiter. Und jetzt geht er hier und sieht diesen Menschen, der hier halbtot liegt. Und guck mal, wie es hier steht. Das heißt, es kommt ein Priester, dieselbe Straße, er zieht hinab. Das heißt, nach seinem Dienst, er ist unterwegs, wahrscheinlich nach Hause. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Das heißt, er realisiert diesen Menschen. Er sieht, dass der in der Not liegt, er liegt nackt, in der Hitze. Er braucht unbedingt Wasser, damit er das Mindeste, dass er irgendwie den Fall überleben kann. Was macht er? Er überquert die Straße. Und auf der anderen Seite, also verschließt praktisch die Augen und tut so, als wenn er keinen gesehen hat. Diesem Mann sinkt natürlich der Mut. Und auf dieser Straße, das ist Wüste, dass dort überhaupt mal jemand geht, das ist schon ein Wunder. Es dauert nicht lange, es kommt ein nächster Mensch, ein Levit. Es heißt ja von ihm, der in derselben Gegend war. Und hier wird nicht definiert. Geht er zu dem Gottesdienst, geht er hinauf nach Jerusalem oder geht er hinab? Im Grunde spielt das doch keine Rolle. Ein Levit, das waren Sänger, das waren Menschen, die Leute aufgerufen haben, zum Gesang, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott groß zu machen. Und dieser Mensch, er ist jetzt entweder zum Dienst hin oder nach Hause. Von ihm heißt es, als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Das heißt, auch dieser Mann, ein Gläubiger, ein Mensch, der sich zu Gott bekennt, der entweder vom Dienst kommt oder zum Dienst geht, er sieht diesen Menschen in seiner Not, verschließt seine geistlichen Augen, nicht die physischen, mit den physischen muss er die Straße sehen, überquert die Straße, macht einen Bogen und geht so genauso weg. Und jetzt geht es mir um den Samariter und da wollen wir vor allem den Fokus setzen. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und jetzt ohne in den Text zu gucken, bitte guckt nicht rein. Was denkt ihr, wie viele Verben, Glagole in Russisch, das heißt, er tut etwas. Ja, ganz praktisch. Wie viele Verben stehen in den nächsten zwei Versen von diesem Samariter? Was denkt ihr? Schätzen einfach. Ruft was rein. Wer war das? Vier. Hast du geschätzt, sieben oder? Ja, machen wir jetzt. Sehr gut. Göttliche Zahl, Zahl der Vollkommenheit, natürlich, sieben. Sieben Verben stehen von ihm. Und jetzt guck mal, dieser Mensch, er sieht diesen Verwundeten zum ersten Mal. Er hat ihn wahrscheinlich noch nie vorher gesehen, liegt mit dem Gesicht in der Erde wahrscheinlich oder in diesem Staub. Es heißt ja von ihm, als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. das Erbarmen im Herzen eines Menschen mit dem Verlorenen, der hier in den sicheren Tod ausgeliefert ist. Und dann heißt es von ihm, und er ging zu ihm hin. Was hat Jesus zu uns gesagt, Matthäus 28? So geht nun hin. Also der Auftrag gilt an uns, hinzugehen. Der Auftrag gilt nicht in erster Linie, Menschen zu sich einzuladen, sondern unser Auftrag ist, hinzugehen, zu den Menschen hinzugehen. Und genau das macht er. Er geht zu ihm hin. Das ist das Erste. Zweitens, er verbindet ihm die Wunden mit Öl und mit Wein. Woher, warum er diese Dinge mit sich hat, keine Ahnung. Vielleicht hatte er schon seine Erfahrung damit. Vielleicht war das nicht der erste Fall, wo einem Menschen geholfen hat. Wir wissen es nicht. Fakt ist, er hat diese Dinge bei sich, die jetzt lebensnotwendig sind für diesen Menschen. Und er leistet ihm praktisch erste Hilfe hier. So, nicht genug. Er nimmt ihn und setzt ihn auf sein eigenes Tier, führt ihn in die Herberge und pflegt ihn dort. Das heißt, er nimmt ihn jetzt, setzt ihn auf sein Tier und führt ihn. Was bedeutet das? Er muss jetzt selber zu Fuß gehen. Und dieser Mensch, er ist auf sein Tier halb am Leben, halb am Sterben, hängt er dort wahrscheinlich. Und so bringt er ihn in die Herberge und dann pflegt er ihn. Und dann guck, was in den nächsten Vers steht. Und am anderen Tag. Was bedeutet das? Das bedeutet, der hat ja eine Nacht übernachtet. Er hat für sich bezahlt, er hat für diesen anderen Mann bezahlt, er war ja nicht in der Lage, irgendwelche Dinge zu entscheiden oder sowas. Er hat das bezahlt und dann heißt es hier, und am nächsten Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wisst ihr, 2 Denare hat er gegeben, wisst ihr, wie viel ein Denar wert war? Umgerechnet in heute? Bitte? Ein Tageslohn ist ein Denar, richtig? So, ich habe einfach mal aufgerundet, so ganz grob. Mit Sicherheit gibt es bei uns viel besser Verdiener oder einige Gutverdiener und mit Sicherheit gibt es einige, die jetzt vielleicht mehr irgendwo in der Mitte sind oder so. Ich habe einfach aufgerundet 100 Euro Tageslohn. Er gibt ihm diese Denare, das heißt 2 Tageslöhne. Der holt sein Portemonnaie raus, 200 Euro. So, sagt er hier, verpflege ihn. Das ist nicht alles. Er sagt, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Er sagt nicht, und wenn du mehr aufwendest, sondern was du mehr aufwendest. Das ist ein Unterschied. Er weiß ganz genau, das Geld, was ich jetzt gebe, diese 200 Euro, die werden nicht reichen. Ich werde es geben, wenn ich wiederkomme. Warum wird er wiederkommen? Wisst ihr, ganz einfach. Dieser Mann ist ein Samariter. Judäa ist hier unten, Samaria ist oben. Die Samariter, wenn die nach Judäa wollten, die hatten nicht das Recht, gerade durch das Land zu gehen. Die mussten bis an den Jordan, am Jordan entlang und dann irgendwo in der Nähe von Jericho, dort mussten sie dann rübergehen, nach Jerusalem zu kommen. So, das heißt, dieser Mann, er reist von Jerusalem irgendwo hin und sieht dort diesen Menschen, der dort verwundet ist. Und wisst ihr, was ganz interessant ist? Wenn wir von dem Priester gelesen haben, er zieht hinab, das heißt aus dem Dienst weg. Wenn wir von dem Leviten nicht wissen, geht er weg oder geht er zum Dienst? Guck mal, wie es von diesem heißt. Im Vers 33, ein Samariter aber kam auf seiner Reise. Das heißt, der ist nicht unterwegs in den Tempel, er ist auf einer Reise. Wir kennen das, ne? Wir verreisen gerne bestimmt in Urlaub und sonst irgendwohin, ja? Und dieser Mann ist auch auf einer Reise. Das heißt, er hat den Jordan überquert, riesen Umweg gemacht nach unten. Jetzt ist er unterwegs zwischen Jericho und Jerusalem und dort passiert es. Jetzt nimmt er diesen Mann, geht irgendwo in eine Herberge, übernachtet dort, dann setzt er seine Reise fort, da wo er unterwegs war. Und auf dem Rückweg, sagt er, werde ich wieder zu dir kommen, werde bezahlen und dann werde ich wieder zurückgehen und wieder gehen nach Hause. Das heißt, er hat nicht die Möglichkeit, seine Familie zu informieren. Er wird jetzt eine Nacht später kommen, weil er hat ja eine Nacht, ist er jetzt hier stecken geblieben, praktisch mit diesem Mann. Er hat nicht die Möglichkeit, seine Familie zu informieren. Es gibt kein WhatsApp, kein Telegram, kein Telefon und was es heute alles gibt. Ja. Er ist bereit, seine Zeit zu opfern. Er ist bereit, alles, was er mit hat, hier zu opfern. Er ist bereit, sein Geld zu opfern. Er ist bereit, die Nacht für ihn und für sich zu bezahlen. Diese 200 Denare, was obendrauf kommt, zu bezahlen. Für einen Menschen, den er das zweite Mal nicht wiedersehen wird. Das heißt, wenn er wiederkommt, ist dieser Mann schon längst über alle Berge. Der ist schon lange wieder unterwegs irgendwohin. Einfach nur, damit dieser Mensch nicht stirbt, sondern am Leben bleibt. Und ich dachte so, wo ich das gelesen habe, boah, wie weit weg bin ich oft. Und wenn wir doch reden, wir reden doch nicht von Menschen, die irgendwo halb tot liegen, jetzt physisch gesehen, sondern wir reden von Menschen, die geistlich tot sind. Die brauchen nichts machen. Es reicht, geboren zu werden, um verloren zu gehen. Dafür braucht man nichts machen. Das ist schon vorprogrammiert, das ist Standard. Der Mensch ist geboren und er geht verloren. Und dieser Mensch und jeder Mensch, der geboren ist, er ist verloren in Sünden. So lesen wir das in der Bibel. Und das, was die Menschen brauchen, sie brauchen einen liebenden Boten, der wie dieser Samariter so ein Herz hat für Menschen, so sehr ihre Verlorenheit versteht und versteht, dass sie nicht einfach nur diesen physischen Tod ausgeliefert sind, sondern ganz sicher dem geistlichen Tod ausgeliefert sind. Und ich musste gestern so drüber nachdenken. Ich war gestern in einer anderen Gemeinde unterwegs, auch mit dieser Botschaft. Und unterwegs sprach ich mit meiner Frau. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, das, was ich jetzt sage, ich predige es zu mir. Und so könnt ihr gerne diese Predigt jetzt auch sehen. Ich habe zu mir gepredigt. Und wenn ihr davon auch ein bisschen was mitgenommen habt, dann ist das auch gut. Aber ich predige zu mir. Ich habe zu ihr gesagt, weißt du, wir leben oft in unserem Wohlstand. Uns geht es so gut. Ich weiß aus der Türkei, wo wir jetzt waren, von Menschen, sie gründen jetzt in Diyarbakir, das ist eine Gemeinde, sie haben dort schon vor einigen Jahren dort eine Gemeinde gegründet, das ist schon, ich glaube, 20 Jahre her, 16 war das, glaube ich, gewesen, haben sie eine Gemeinde gegründet. Und sie haben dort kein Grundstück bekommen und am Ende haben sie doch ein Grundstück bekommen. Warum? Sie haben sich mit der Regierung angelegt, es gab einen Prozess und sie haben diesen Prozess gewonnen. Das hat so eine Welle geschlagen, das ging bis nach Amerika, weil das angeblich, haben sie gehört, in Amerika, dass in der Türkei dürfen Gebetshäuser gebaut werden. Und es war nämlich so, ich muss von Anfang beginnen, Entschuldigung, ich beginne mal von Anfang. Auf jeden Fall, da ist der Pastor der Gemeinde in Diyarbakir, die wollen neue Gemeinde bauen, Gemeinde ist da, die wollen ein Gemeindehaus bauen, haben nicht die Möglichkeit, keine Genehmigung. Es dürfen Moscheen gebaut werden, keine Kirchen. So, jetzt spricht er irgendwo mit dem Bürgermeister. Der Bürgermeister sagt, ja, das ist in Ordnung, ihr dürft Gemeindehäuser bauen. Der ist ganz verwundert. Er sagt, wende dich an die örtlichen Behörden und dann könnt ihr dort ein Gemeindehaus bauen. Er wendet sich an die Behörde und der stellt einen Antrag und die tatsächlich, ja, es wird eingereicht, es wird alles seinen Lauf nehmen. Das schlägt die Welle bis nach USA. In USA, in den New York Times steht, in der Türkei dürfen Gemeindehäuser, Kirchen gebaut werden. In dieser Zeit bekommt dieser Pastor Besuch und ihm wird gesagt, du, ist alles falsch gelaufen, alles schief gelaufen. Die Behörde hat die falsch gesagt, der Bürgermeister hat was erlaubt, was nicht sein durfte. Es ist alles falsch, wir nehmen alles zurück, rudern zurück, nichts bekommt ihr. Jetzt meldet sich Amerika bei ihm und sagt, boah, wir sind so dankbar, was passiert bei euch? Gott öffnet Türen und so weiter, bei euch in der Türkei dürfen Gemeindehäuser gebaut werden. Er sagt, alles falsch, falsche Information, passt alles nicht. Und jetzt bekommen die örtlichen Behörden in der Türkei so einen Druck, weil der Westen jetzt drückt, USA und so weiter, das hat ja viele haben das mitbekommen, so, dass es zu einer Klage kommt und diese Klage gewinnen sie und sie dürfen ein Gemeindehaus bauen und das bauen sie, haben sie gebaut seit 2016 und jetzt sind sie ein Riesenfeld, aus ihnen gründen neue Gemeinden, dort passiert richtig was. Wir waren dort an einem Sonntag. An diesem Sonntag, ich will einfach schätzen, sind ungefähr 200, ihre Türen standen offen und bei denen ist es wie in Jerusalem in der ersten Gemeinde. Den ganzen Tag, alle waren da. So, es gab ein gemeinsames Mittag und danach waren alle da. Auf einmal kommen Leute rein, 3 Leute, 5 Leute. Dann kommt eine Gruppe, 16 Leute kommen rein. Die gehen alle nach oben, die dürfen sich die Räume alles angucken, das Gemeindehaus alles. Hier spielen Kinder, da laufen sie rum, hier singt irgendjemand. Die ganze Gemeinde ist da, Gemeinschaft, richtig schön. Und so sind ungefähr 200 Mann nur an diesem einen Sonntag hochgegangen. Und ganz oben liegen Neue Testamente und christliche Zeitschriften. Sie dürfen sie aus dem Gesetz nicht weitergeben, aber die Menschen dürfen es mitnehmen, sie dürfen es hinlegen. Es gibt so eine Gesetzes... Naja, Feinheit, ja? So, jetzt habe ich das so beobachtet, so schön. Viele Leute, einfach, mal kommt der rein und dann bekommt er eine Führung mit dem. Dann kommt der rein, bekommt er eine Führung. Und so sind, wie gesagt, nur an diesem Sonntag wahrscheinlich 200 Leute reingekommen. Und am Ende gehen sie hoch und dann wird ihnen gezeigt, da ist ein Tisch und alles. Und die gucken dann und nehmen sich alle einen Brief. Und hier hängen dann so ein Stapel voll Tüten. Dann nimmt er so eine Tüte, zack, macht die Tüte schon mal auf. Da kannst du es reinlegen, zack, hier hast du die Tüte. Und dann gehen die Leute. Und so bekommen die, so sind so viele Menschen mit dem Neuen Testament erreicht worden und gewonnen worden. Und jetzt sagen sie, wir haben vor, in Diyarbakir eine neue Gemeinde zu gründen. Jetzt haben sie sich bei den Behörden gemeldet. Die Behörden haben gesagt, nichts da bekommt. Genau, und das habe ich noch vergessen zu sagen. Beim ersten Mal, als sie das Gemeindehaus am Ende doch, wo sie den Prozess gewonnen haben und bauen durften, kam es zu einer Gesetzesänderung in der Türkei, dass jetzt in der Türkei Gemeindehäuser gebaut werden dürfen. Im Gesetz stand bis jetzt, es dürfen in der Türkei dürfen Moscheen gebaut werden und die Gesetzesänderung kam nach diesem Prozess, es dürfen in der Türkei Gotteshäuser gebaut werden. So, und jetzt melden sich und sagen, wir wollen eine zweite Gemeinde gründen in Diyarbakir, wollen hier, wir expandieren, wir brauchen noch mehr. Und jetzt sagt die Behörde, nee, ihr bekommt das nicht, kein Problem, Prozess eingeleitet, jetzt läuft schon wieder ein Prozess gegen die Stadt. Und sie sagen, wir wissen, wir werden diesen Prozess gewinnen. Wir wissen, wir werden eine neue Gemeinde gründen. Wir wissen, wir werden enormen Druck bekommen, wir werden Probleme bekommen und wir werden es trotzdem machen. Warum? Ich denke, weil sie das so sehr verstanden haben, gerettet sein schafft Rettersinn. Gerettet sein, es kann einen Menschen nicht einfach passiv sein lassen. Und jetzt will ich das erzählen, was sie gestern meiner Frau sagte im Auto. Ich sagte ihr, stell dir vor, wir leben hier einfach in so einem Luxus, wir leben in so einem Wohlstand, uns geht es gut und so viele Menschen haben diese Möglichkeiten überhaupt nicht. Sie dürfen sich heute gar nicht versammeln, sie haben gar nicht die Möglichkeit, sich so zu versammeln, so wie wir das können, so zusammen Lieder zu singen, zu beten, gemeinsam die Predigt zu hören und so weiter. Und es wird ja dieser Tag kommen, wo Gott uns fragen wird und wird sagen, weißt du, ich habe einmal meinen Sohn auf diese Erde gesandt und er ist gestorben für dich, Jakob. Was hast du gemacht, dass andere Menschen davon hören, dass mein Sohn für dich gestorben ist? Du hast das in Anspruch genommen. Das ist ja gut, dass du das gemacht hast. Aber was hast du gemacht, dass andere Menschen, die meine Geschöpfe sind, die ich auch möchte, dass sie gerettet werden? Was hast du dafür getan? Und ich sage, das habe ich zu mir gesagt. Und ich wünsche, ihr Lieben, ich wünsche, dass das mit uns allen etwas macht und dass wir von diesem Samariter das hier lernen können. Wir lesen hier nicht, dass er eine Bibel dem gebracht hat. Darum geht's auch gar nicht. Oder in diesem Fall geht es nicht darum. Aber es geht darum, dass wenn jemand gerettet ist, er kann und will gar nicht anders, als für die Verlorenen da zu sein und ihnen ein Wegweiser zu sein, ihnen ein Bote sein. Und diese Dinge, die hier beschrieben werden, das ist praktisch der Weg dahin, dass man letztendlich irgendwann mal den Menschen auch eine Bibel geben kann. Als wir in der Türkei auch waren, wir hatten, als ich mit einem der Pastoren da auch mich unterhalten habe und mit ihm auch ins Gespräch kam und er einfach so ein Visionär auch ist, der den Wunsch auch hat, hier, dass hier noch viele Gemeinden stehen und dass hier noch vieles passiert, solange sie praktisch diese Möglichkeit haben. Als wir ihn fragten, warum macht ihr das? Warum gründet ihr neue Gemeinden? Warum habt ihr diese Ziele überhaupt? Er sagt, weißt du, wir würden uns aufessen, wenn wir es nicht machen würden. Wir würden uns einfach aufessen, gegenseitig. Aber nicht das ist der eigentliche Grund, glaube ich, sondern das wäre nur eine Folge. Der Grund, warum sie Menschen erreichen und neue Gemeinden in der Türkei unter solchen Umständen gründen, ist einfach nur ein einziger, weil sie so sehr die Bedeutung von diesem Kreuz verstanden haben. Da ist jemand gestorben, der will, dass dieser sein Tod, dass er für noch viele Menschen letztendlich gültig wird und dass viele Menschen noch erreicht werden. Und wie schön wäre es, wenn wir mit euch gemeinsam das noch viel mehr auf dem Herzen haben. Jeder in seinem Umfeld, wo wir unterwegs sind, dass wir Menschen erreichen und von diesem barmherzigen Samariter das hier lernen können, ein Herz zu haben voller Barmherzigkeit und dann auf die Menschen zuzugehen und ihnen das Wort Gottes zu bringen. Menschen, die nicht halbtot, die ganz tot liegen, so sagt die Bibel das, dass sie letztendlich gerettet werden. Und möchte Gott einfach uns gemeinsam in diesem großen Werk gebrauchen und dass wir dieses große Privileg und dieses Vorrecht ja wirklich schätzen, in das Gott uns schenkt. Möchte Gott uns darin segnen. Amen.